Ruth-Bahmann Hölzle, im Fall Rosemarie Voser weitet die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich nun die Untersuchung aus. Das Ärzteteam wird nun wegen eventuell vorsätzlicher Tötung zur Verantwortung gezogen. Einem Arzt vorzuwerfen, er habe getötet, dafür braucht es doch einiges.
Dazu braucht es sehr viel, denn ärztliches Handeln bewegt sich sehr oft an der Grenze zwischen Leben und Tod. Und wann zu beurteilen, ob es sich jetzt um eine eventuell vorsätzliche Tötung handelt oder nicht, bedarf minutiöser Untersuchungen, um das wirklich diesen Vorwurf dann stattgeben zu können.
Ärztliches Handeln zielt darauf ab, Leben zu retten, Gutes zu tun und nicht zu schaden. Ruth-Bahmann Hölzle, Sie sind Ethikerin, Sie sind Medizinethikerin. Wenn Sie den Fall nun aus der Distanz betrachten, gibt es da Anhaltspunkte, dass in dieser Richtung etwas schiefgelaufen sein könnte?
Es stellen sich ganz verschiedene Fragen. Also zum einen stellt sich die Frage, handelt es sich hier um ein Forschungsvorhaben unternehmen, das bis anhin kaum gemacht worden ist. Dann hätte es einer Forschungskommission vorgelegt werden müssen, eine Ethikkommission, die beurteilt, ob hier alle Sorgfaltsregeln erfüllt worden sind. Wenn es kein Forschungsprojekt gewesen ist, dann wäre auf jeden Fall der sogenannte Informed Consent, die informierte Zustimmung der Patientin zu einem solch riskanten Vorhaben unabdingbar. Wir haben ja seit Januar 2005 das Patientinnen-Patientengesetz im Kanton Zürich in Kraft, der eigentlich diese Situationen sehr, sehr genau regelt.
Wann ist denn der Schritt erreicht, Ruth-Bahmann Hölzle, zwischen einem Risiko, das man eingeht, gewissermaßen in einem bestimmten Fall, dass man ein bisschen über die Routine hinausgeht und dem Moment eines Versuchs, wo man also ganz bewusst ein vielleicht nicht ganz kalkulierbares Risiko eingeht?
Eine so klare, genaue Definition gibt es eben eigentlich nicht und vor allem eben nicht in den chirurgischen Fächern. Was sehr gut geregelt ist, das sind die sogenannten Heilmittelversuche. In den chirurgischen Fächern nun ist es so, dass sie bis anhin, bis eben dieses Gesetz jetzt im Kanton Zürich in Kraft getreten ist, in einem fast mehr oder weniger gesetzesfreien Raum stattfinden, insofern als sobald irgendwo auf der Welt ein chirurgisches Verfahren publiziert worden ist in einem Journal, dann ist es gleichsam legitim, das an einem Patienten durchzuführen oder nicht.
Im Fall Rosemarie Voser ist ein Stück weit diese Grenze ja tangiert, insofern als es schon dokumentierte Fälle gegeben hat, wo eine Transplantation über die Blutgruppenschranke hinweg erfolgreich war. Würden Sie denn sagen, dass diese immer komplexere, auch immer mehr auf Erfolg ausgerichtete Spitzenmedizin die Schranke zwischen erlaubtem Risiko und Experimentalstadium immer wieder zu überschreiten versucht?
Ich würde das nicht unbedingt jetzt an die moderne Spitzenmedizin binden. Ich denke, dass die Entscheidungsfindungsprozesse komplexer geworden sind, dahingehend, dass wir zunehmend mit ambivalenteren Erfolgen auch der modernen Medizin konfrontiert sind. Die moderne Medizin kann Unglaubliches. Ich meine, gerade auch in der Transplantationsmedizin, ein Patient, der eine neue Niere bekommt, der hat nachher wirklich fast ein neues Leben. Und gleichzeitig sind diese Erfolge eben verbunden und gekoppelt mit auch großen Schattenseiten. Und hier eben dann einen Entscheid treffen zu können und finden zu können, der diesem Menschen, der jetzt diese Therapie braucht, angemessen ist, das ist doch eine enorm große Herausforderung.
Diese Herausforderung ist komplex, sie ist groß. Ärzte und Ärztinnen, vor allem in der Spitzenmedizin, sind aber doch geneigt, ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch, den Erfolg immer weiter zu treiben, immer ein bisschen weiter zu gehen. Und im Fall Rosemarie Voser hätte dieser Erfolg geheißen, wir durchbrechen tatsächlich jetzt die Blutgruppenschranke.
Ich möchte mich im Fall Rosemarie Voser nicht auf die Äste hinauslassen, im Sinne, dass ich zu wenig über die Motive weiß. Ich denke, dass die Mediziner, Medizinerinnen genauso erfolgsorientiert sind wie andere Menschen auch. Und dass dieses Streben, Erfolg zu haben, aber in der Medizin gebunden ist an Risiken für andere Menschen. Und deshalb hat sich auf dem Hintergrund eben der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg mit dem sogenannten Nürnberger Code der Grundsatz durchgesetzt, dass darüber zu entscheiden, ob das Risiko tragbar ist oder nicht, dies soll beim Patienten und bei der Patientin liegen und eben nicht der Arzt oder die Ärztin. Das ist mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, denn wenn ich Angst habe, wenn ich krank bin, wenn ich spüre, dass der Tod vielleicht nahe liegt, dann bin ich nicht in gleicher Art und Weise immer eben entscheidungsfähig, wie wenn ich keine Schmerzen habe und es mir gut geht. Und in dieser Situation ist es klar, dass es sehr, sehr viel an Grundhaltung braucht, dieses Ungleichgewicht an Macht eben nicht auszunutzen. Und ich finde es falsch, wenn wir die Ärzte grundsätzlich über einen Leist schlagen würden. Aber das heißt nicht, dass wir gleichzeitig auch im Bereich der Medizin mit diesen drei P's, nämlich Power, Prestige und Profit, konfrontiert sind.
Nun aber die Frage doch nochmal, dass der Informed Consent, der hätte ja doch vorliegen müssen. Und dieses Grundprinzip, dass der Patient, die Patientin frei und informiert zu einem Eingriff zustimmen muss, das wurde ja ganz offenbar doch verletzt.
Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, inwieweit Frau Voser tatsächlich aufgeklärt worden ist oder nicht. Und ich denke, da bin ich auch sehr gespannt darauf, was für Untersuchungsergebnisse hier vorliegen werden.
Gerade dort, wo es um Leben und Tod geht, dort, wo es um schwierige Entscheidungen geht, Ruth Baumann-Hölzle, da müssen ja gewisse Regeln eingehalten werden, die garantieren, dass es zu einem guten Entscheid kommt. Sie waren persönlich mit involviert im Bereich der Neonatologie, dort, wo es darum ging, zu entscheiden, wann ist eigentlich die Fortführung medizinischer Behandlungen an sehr frühgeborenen Kindern noch sinnvoll und notwendig und haben da Regeln aufgestellt mit den betroffenen Ärztinnen und Ärzten, mit dem gesamten Team. Ist dieser Bereich Neonatologie denn eigentlich grundsätzlich vergleichbar mit Kardiologie und mit der ganzen Transplantationstechnologie?
Es geht grundsätzlich darum, natürlich diese Entscheidungsabläufe möglichst transparent zu gestalten. Und hier haben wir ein System entwickelt, eben in der Neonatologie, in dem die Pflegenden, die Ärzteschaft miteinander gemeinsam eben sich auf diesen Entscheidungsfindungsprozess, diesen Weg der Entscheidungsfindung begeben, um einen angemessenen Entscheid für ein Kind zu bekommen. Und dieses Modell ist heute paradigmatisch auch vorbildhaft geworden für sehr viele andere Situationen, transparent und verbindlich darzustellen.
Ein guter Entscheid soll gefällt werden. Das ist eigentlich das Ziel auch dieser Ethikkonzilien, die Sie am Universitätsspital Zürich geleitet haben, Ruth Baumann-Hölzle. Was ist denn das Kriterium, wenn Sie das grob jetzt formulieren könnten, dafür, dass ein Entscheid an der Grenze von Leben und Tod ein guter Entscheid ist?
Ein guter Entscheid ist dann vorhanden, wenn er dem Patienten und seiner Lebenswelt, seinem Lebensentwurf gemäß, seinen Lebensumständen, seinem Lebenskontext entsprechend angemessen getroffen wird. Das heißt, er in seiner Situation ernst genommen wird und möglichst eben auch einen freien Entscheid treffen kann.
Was ist aber dann, wenn der Patient, die Patientin nicht mehr ansprechbar ist, wenn die Patientin, wie jetzt auch im Fall Rosemarie Foser, vielleicht schon an der Grenze zum Koma liegt, nicht mehr selber entscheiden kann, was muss getan werden?
Normalerweise fragt man dann nach dem sogenannten mutmaßlichen Willen eines Patienten, einer Patientin, aber grundsätzlich stellvertretend kann man nicht jetzt orientiert am mutmaßlichen Willen ein Forschungsexperiment durchführen. Das ist dann ganz klar bewilligungspflichtig von den Ethikkommissionen her.
Sie sind Mitglied der Nationalen Ethikkommission, Ruth Baumann-Hölzle. Sie sind Mitinitiantin des Instituts Dialog Ethik und in dieser Funktion haben Sie beigetragen, dass gerade am Universitätsspital Zürich und auch an anderen Spitälern in der Region Zürich die sogenannten Ethikkonzilien eingeführt wurden. Hat denn diese Kultur, die Sie da geholfen haben, mit aufzubauen, nicht durchgeschlagen bis an die Operationstische?
Jetzt spezifisch im Universitätsspital Zürich ist unser Ethikkonzilium zum Transplantationsprozess ist aufgelaufen. Das muss ich insofern sagen, dass wir haben 2 Jahre mit ganz verschiedenen Gruppen eben den Transplantationsprozess aufzuarbeiten versucht, indem wir mit Stationen vom Spender bis zum Empfänger diesen Weg transparent darstellen wollten, eben auch klar gemacht haben, was für eine Bedeutung, was für eine Rolle hat der Spender, wie ist mit ihm umzugehen. Im Verlauf dieser Arbeiten bin ich auf ein weiteres Projekt gestoßen, das ethisch fraglich war. Ich habe dann auf dem Hintergrund dieser Erfahrung, dieses Wissens sofort auch die Spitaldirektorin informiert. Wir haben dann im Rahmen dieses Konsiliums die Frage aufgeworfen, ob diese neue Art von Transplantation durchgeführt werden soll oder nicht. Und es wurde dann klar, dass es sich dabei um ein Forschungsprojekt handelte, mit welchem man neue Grenzen überschreiten wollte. Und es wurde die kantonale Ethikkommission als Legitimation für dieses Unternehmen angeführt. Und da ich selber Mitglied auch der kantonalen Ethikkommission bin im Kanton Zürich, und ich hatte nie etwas von diesem sogenannten Forschungsprojekt gehört. Und dabei wurde klar dann, dass eben dieses Projekt war von einer Untergruppe der kantonalen Ethikkommission bewilligt worden, aber es war eigentlich die Brisanz, die hinter diesem Projekt stand, war nicht bewusst geworden. Es hat dann zu sehr großen Diskussionen Anlass gegeben, auch in der kantonalen Ethikkommission, hat dazu geführt, dass auch gesamtschweizerisch die Präsidenten der verschiedenen Ethikkommissionen an ihrer Jahressitzung darüber debattiert haben, und es hatte zur Folge, dass dieses geplante Forschungsprojekt gestoppt wurde. Das hat sehr viele Emotionen ausgelöst dann im Transplantationschirurgie-Team am Universitätsspital Zürich. Sie haben dann die Bedingung gestellt, dass ich die Leitung dieses Ethikkonsiliums zum Transplantationsprozess abgeben müsste. Und ich habe dann daraufhin eine Aussprache verlangt zwischen den Chirurgen und mir, die hat dann stattgefunden, aber eigentlich nur mit Transplantationschirurgen und der Spitaldirektorin. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann die Direktion auch nicht hinter mir gestanden. Das hat dazu geführt, dass dieses Ethikkonsilium gestoppt wurde. Eigentlich 2 Jahre Arbeit mit sehr vielen Leuten hat auch dazu geführt, dass eben die ganze Arbeit des Ethikforums am Universitätsspital Zürich auch im Moment in der Schwebe sich befindet. Und das zieht dann aber wie noch weitere Kreise, in denen eben dann die Frage ist, ja, in welcher Art und Weise kann man an einem Haus Ethik betreiben, ob das jetzt am Universitätsspital Zürich ist oder sonst wo. Und Ethik lässt sich nur betreiben, transparent.
Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, Ruth Baumann-Hölzle, da läuft etwas schief in der Kultur dieses Universitätsspitals. Da wird auf der einen Seite von Transparenz, von einer neuen Betriebskultur geredet, die eben auf Transparenz, Überprüfbarkeit und so weiter beruht. Auf der anderen Seite, dort, wo es dann um die einzelnen Kliniken geht, dort, wo es darum geht, dass sich die Ärzte auch ein Stück weit über die Schulter schauen lassen müssen, da wird es schwierig.
Ich denke, das Universitätsspital Zürich ist so groß, da kann man nicht einfach von den Ärzten oder den Kliniken sprechen. Es wird in diesem Haus wirklich unglaublich gute Arbeit geleistet. Ich bin jetzt seit 16 Jahren Leiterin des Ethikforums am USZ. Und solche Pauschalisierungen möchte ich zurückweisen. Aber es gibt Kliniken, es gibt Abteilungen, eben, die diese Transparenz scheuen. Ich denke, es ist auch eine Generationenfrage, ganz eindeutig. Ältere Ärzte haben wenig Erfahrung auch im Umgang mit diesem neuen Bild auch des Patienten, dass er wirklich als Partner dann letztendlich doch eben seinen Entscheid treffen soll. Dieser Kulturwandel, was das wirklich bedeutet, das beginnen wir jetzt langsam wirklich zu begreifen und beginnt auch jetzt erst wirklich zu greifen in allen Bereichen. Also ich würde sagen, es gibt Bereiche im USZ, wo es wirklich ausgezeichnet läuft, wo Transparenz keine Frage ist. Die Menschen leisten ausgezeichnete Arbeit, aber es gibt dann auch diese Hochburgen der Macht, in denen man eben wirklich ganz stark eben sich orientiert am eigenen Erfolg und der sogenannte Impact Factor, in dem eben ein Mediziner einen Lehrstuhl bekommt, wenn er möglichst viel publiziert hat und wenig darauf geschaut wird, wie er mit den Menschen umgeht. Ich denke, das führt natürlich auch zu Spannungen in diesem Haus, in denen eben universitäre Ansprüche hineinkommen, auch von der Universität her, die diese Lehrstühle der Mediziner besetzen. Und auf der anderen Seite ein Haus, das eben Mediziner, Medizinerinnen braucht, die viel Erfahrung haben mit Patienten und eben gerade deshalb nicht so viel publizieren und diesen sogenannten Impact Factor viel weniger aufweisen. Und dieses Spannungsfeld ist unerträglich.
Diese Hochburgen, die Sie jetzt beschrieben haben, diese Hochburgen der Macht, wo es wohl auch um Prestige geht, würden Sie sagen, Ruth Baumann-Hölzle, je risikobehafteter, je komplizierter und komplexer die Situation ist am Krankenbett, umso höher die Anforderungen an die Kommunikation?
Auf jeden Fall. Wobei die Kommunikation kann aus ganz verschiedenen Gründen sehr komplex und schwierig sein. Also sie kann schwierig sein, weil der Patient selber sehr komplex ist von seiner psychischen Struktur her. Es kann sehr schwierig sein, weil seine medizinische Situation komplex ist. Also ich denke, die innere Medizin zum Beispiel, welche auch Anteile an Spitzenmedizin hat, aber sehr viel weniger jetzt als zum Beispiel jetzt eben ganz hochtechnisierte Transplantationsmedizin. Auch dort treffen wir ganz, ganz schwierige Entscheide, soll man eine Behandlung unterlassen, soll man sie beginnen? Wie gehen wir mit einem nur halb entscheidungsfähigen Patienten um? Ein Patient, der heute sagt, ich will dies, am anderen Tag wieder etwas anderes. Wie finden wir uns in dieser komplexen Situation, die gegeben ist durch die Ambivalenz des medizinischen Fortschrittes, überhaupt zurecht? Und ich denke, hier gibt es nur eines. Es gibt Transparenz. Es gibt verbindliche Entscheidungsfindungsabläufe, die ganz klar auch im Nachhinein abfragbar sind. Ich meine, das passiert ja auch jetzt, dass man sagen kann, wurde angemessen informiert, wurde die Lebenswelt des Patienten ernst genommen.
Oft, und der Fall Fosa hat es gezeigt, sind es ja dann vielleicht die unteren Chargen jetzt in Anführungszeichen, vielleicht eine Krankenschwester, vielleicht in diesem Fall die Transplantationsbeauftragte, die dann den Warnfinger erhebt und sagt, Achtung, da läuft etwas schief. Und es müssen ja dann Prozesse ablaufen innerhalb eines Teams, die sicherstellen, dass auch diese, nochmal in Anführungszeichen, unteren Chargen Gehör bekommen.
Also das ist eines der Grundbedingungen auch und Grundkriterien der Verfahren, die wir entwickelt haben, dass jede Person, die mit einem Patienten involviert ist, kann ein solches Entscheidungsverfahren auslösen. Genau aus diesem Grund, weil wir alle sind so beschränkt, wir können nie alle Facetten eines Menschen erfassen oder ernst nehmen. Und deshalb brauchen wir eben eine sogenannte Perspektivenvarianz, die Vielfalt der Perspektiven, die einfließen sollen in den Entscheidungsfindungsprozess. Aber da kommen wir an einen anderen Punkt. Es ist keine Schwäche, etwas nicht zu wissen. Oder es ist keine Schwäche, etwas nicht zu können. Und es ist keine Schwäche, auch einmal einen Fehler zu machen, weil das gehört zu uns Menschen. Und ich denke, hier haben wir natürlich auch viel zu hohe Ansprüche und Anforderungen dann umgekehrt wieder an die Ärzteschaft, dass sie per se fehlerlos handeln soll. Das kann kein Mensch. Und auch da braucht es diese Systeme. Und ich denke zum Beispiel das sogenannte Critical Incidence Monitoring, dieser Aufbau einer Fehlerkultur, in dem man eben Fehler auch melden kann, ohne dass man dann wirklich auch sogleich ein Verfahren am Hals hat. Das ist unabdingbar, dass das Personal dann auch hier einen gewissen Schutz, eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Aufgehobenheit bekommt. Aber es setzt voraus, dass sie sich umgekehrt eben bereit sind, ihnen die Karten blicken zu lassen. Und dieser Schritt zu realisieren, dass ich mit Offenheit und Transparenz mehr gewinne, als ich verliere, wenn ich mich gleichsam einigeln muss und diese Unfehlbarkeit nach außen tragen muss, das sind Systeme, die veraltet sind. Das sind feudalistische Strukturen, die in einer demokratischen Gesellschaft eigentlich nichts zu suchen haben.
Das, was Sie jetzt beschreiben, das Eingestehen, dass man Fehler machen kann, das Reden über Fehler, vielleicht auch Fehler antizipieren können, das Einschätzen unterschiedlicher Lebenswelten, auch aus der Sicht der Patientin und aus der Sicht der verschiedenen Professionen, das setzt ja auch eines voraus, nämlich, dass man ein Stück weit Zeit hat. Und wenn wir jetzt in diesem Fall und in anderen Fällen uns das anschauen, dann stellen wir mit Erstaunen fest, dass Entscheide über Leben und Tod irgendwie in den Morgenstunden zwischen 3 und 4 Uhr gefällt werden unter unglaublichem Zeitdruck.
Also das ist ganz interessant. Wir haben unser Verfahren auch auswerten lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass man, wenn man eben sich die Zeit nimmt, zuerst um wirklich Entscheide sorgfältig zu treffen, eine solche Fallbesprechung dauert 40 Minuten bis eine Stunde. Wenn man sich diese Zeit nimmt, spart man sehr, sehr viel Zeit im Nachhinein. Und zwar, man spart zuerst auch Zeit an Nebengesprächen, man ist sehr viel sicherer und man kann eben solche Notfallentscheide, wie Sie es jetzt geschildert haben, in der Nacht oder am Wochenende zu einem großen Teil antizipieren. Also ich kann sie vorausnehmen und überlegen, wie werden wir uns verhalten, wenn die Situation so oder anders sein wird. Um dann eben einen klar wohl überlegten Entscheid zu haben. Und diese Kultur des sich Zeitnehmens und Überlegens, bevor ich handle, ist eine Kultur, die gerade wenn es sich um menschliches Leben handelt, unabdingbar.
Wir können es uns nicht leisten, keine Zeit zu nehmen. Wir können es uns eigentlich auch nicht leisten, dass wir Ärzte und Ärztinnen haben, die so viel Arbeit haben, so viele Arbeitsstunden auf dem Buckel haben, dass wir als Patientinnen und Patienten ja gar nicht mehr sicher sein können, dass sie hier noch in voller Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Fall entscheiden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Taxifahrer und Lastwagenchauffeusen mehr Auflagen haben als Chefärzte in einem Klinikum.
Also die ganze Frage der Arbeitszeitbelastung ist eine enorm umstrittene Debatte, die geführt wird in den Kliniken. Es hat für mich zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es so, dass niemand ein Übermensch ist und es gibt Beschränkungen. Ich kann nicht stundenlang arbeiten und gleichsam konzentriert sein. Dahinter steht aber viel mehr. Dahinter steht auch, dass mit diesen Beschränkungen der Beruf des Mediziners ganz neu und anders wahrgenommen wird. Eine Veränderung, die auch eine Gefahr in sich trägt, nämlich die Gefahr, dass aus diesem Beruf, der für viele nach wie vor eine enorme Berufung ist, ein Job wird. Ein Job auch mit weniger Engagement. Ich denke, das kann der Preis sein für die Arbeitszeitbeschränkung. Auf der anderen Seite steht eben dieser Beruf als Berufung, wenn er gleichsam das ganze Leben eines Menschen prägt, seine ganze Existenz, wenn jemand sein ganzes Leben im Spital verbringt, kann er die Wirklichkeit manchmal auch nicht mehr angemessen wahrnehmen. Er befindet sich ja dauernd in einer Ausnahmesituation, in einer Ausnahmewelt. Und dann wird Kritik auch sofort zu einer existenziellen Bedrohung.
Götter in Weiß, dieses Schlagwort wurde in der letzten Zeit immer wieder verwendet, wenn es um diesen Fall Foser, aber auch sonst um Fälle in der Spitzenmedizin ging. Und dahinter verbirgt sich ja ein Berufsbild, das eigentlich ein Stück weit über jeder Kritik steht, weil diese Profession, Sie haben darauf angesprochen, sich unbeschränkt und uneingeschränkt zum Wohle der Menschen und der Patienten zur Verfügung stellt.
Ich denke, es wäre auch eine enorme Entlastung für die Ärzteschaft selber, wenn sie eben das Bild des Unfehlbaren oder Unantastbaren, das ist eine sehr anstrengende Lebensführung. Und ich denke, sie ist nicht mehr zeitgemäß. Und von daher denke ich schon, da findet wirklich ein Wandel statt, auch im Berufsbild und Selbstverständnis des Mediziners, der Medizinerin. Es braucht aber dazu andere Kommunikationsformen. Und es braucht vor allem Menschen, die eine neue Kultur leben wollen. Und da stellt sich dann die Frage, ja, was für ein Anreizsystem generiert denn unser Gesundheitswesen? Ist es der Anreiz, dem Patienten, der Patientin helfen zu wollen? Oder sind es monetäre Interessen? Wie gesagt, einmal mehr Power, Prestige, Profit. Und hier braucht es, meine ich doch, klare Strukturen, Vorgaben von der Politik, vom Recht, damit diese Ambivalenz, die wir alle in uns tragen, eben nicht auf die eine oder die andere Seite kippt.
Machen wir noch einen Perspektivenwechsel, Herr Rothmann-Hölzle. Wir haben jetzt immer von der Ärzteschaft gesprochen, Sie haben von der Kultur gesprochen, die sich wandeln muss. Zu dieser Kultur gehört ja aber ein Stück weit auch der Patient und die Patientin. Und der Patient und die Patientin, man darf es sagen, erwartet natürlich von diesem System auch immer höhere Leistungen. Sie erwarten, dass eine Operation glückt. Muss sich auch in diesem Bereich ein Stück weit etwas ändern, wenn wir von der Medizin auf der anderen Seite einfordern, dass sie ihre eigene Fehlerhaftigkeit und ihre eigene Risikobehaftetheit auch kommuniziert?
Auf jeden Fall. Wir sind alle Individuen der modernen Gesellschaft, der postmodernen Gesellschaft. Sie sind nicht besser und nicht schlechter als die Ärzteschaft oder überhaupt die Betreuungsperson. Wir sind einfach schlicht alle Menschen. Und auch hier stellt sich die Frage, dieses Ideal des absolut Machbaren, von dem eben auch die Erwartungen der Patientinnen und Patienten geprägt sind oder auch diese Konsumhaltung der Medizin gegenüber, dass man Gesundheit kaufen kann und dieses Ausblenden eben der Sterblichkeit, der Abhängigkeit von uns Menschen führt eben zu diesen überzogenen Erwartungen der Medizin gegenüber. Und ich denke, dass sich eben am Gesundheitswesen, an der Medizin eigentlich die Problematik der Moderne wie gleichsam kristallisiert, als Kristallisationspunkt, dass wir uns immer nur auf den Erfolg ausrichten, nur diesen im Blick haben, gleichsam als zu erreichendes Ideal, dass es uns möglich sei. Und wir vergessen dabei, dass wir sterbliche Menschen sind, dass wir eben nicht immer rational entscheiden und dass wir vor allem auch abhängig sind.
Wir sind erwartungsvoll dieser Medizin gegenüber im Zustand der Abhängigkeit. Ruth Baumann-Hölzle, was können wir denn als Patientinnen und Patienten einfordern? Was ist das, was wir auf unserer Seite als Rechte haben dafür, dass wir in dieser Abhängigkeit, in der wir sind, nicht unmündig gemacht werden?
Also ich muss und kann auf jeden Fall einfordern, dass ich informiert werde, dass ich entscheiden kann und darf, was mit mir geschehen soll. Es ist nicht zu vergessen, vom Recht her gilt jede Heilbehandlung, auch wenn es mir zum Guten gereicht, als Körperverletzung juristisch, und dieser Tatbestand der Körperverletzung jeder medizinischen und pflegerischen Handlung wird nicht aufgehoben, sondern nur deren Widerrechtlichkeit durch die Einwilligung des Patienten, des Patienten. Ich meine aber, dass der Patient nicht nur Rechte hat, er hat auch eine Bringschuld. Und zwar in dem Sinne, dass er auch die Verantwortung eben trägt, sich einzubringen und auch Verantwortung übernimmt, in diesem Sinne, wie er sich in diesem Gesundheitswesen nun verhält, was er von diesem Gesundheitswesen erwartet. Es ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist wirklich ein gegenseitiges Holen und Geben. Und von daher meine ich, dass wir gesamtgesellschaftlich hinsetzen müssen und uns darüber unterhalten, was wollen wir denn überhaupt für ein Gesundheitswesen? Wie viel Geld wollen wir in dieses Gesundheitswesen stecken? Was bedeutet gutes Leben angesichts dessen, dass wir alle sterbliche Menschen sind, dass wir mit dem Tod in irgendeiner Art und Weise umgehen müssen? Es ist das große Muss in unserem Leben, und diese Herausforderung ist die größte Herausforderung, die uns Menschen überhaupt aufgegeben ist.